Guten Abend, meine Damen und Herren. Es freut mich, heute Abend hier sein zu dürfen, um über das aktuelle und bedeutsame Thema Qumran und die Geheimnisse der Schriftrollen vom Toten Meer sprechen zu dürfen. Zunächst, wo liegt Qumran? Hier im Nordwesten des Toten Meeres, in Israel, mitten in der judäischen Wüste, gar nicht so weit entfernt von Jerusalem, Bethlehem und Jericho. In den Jahren 1947 bis 1956 wurde hier in 11 Höhlen Handschriften gefunden, Handschriften, die zur Bibel gehören oder zu Schriften im Umfeld der Bibel. Ganz in der Nähe dieser 11 Höhlen befindet sich eine altbekannte Ruinensiedlung. Die hat allerdings bis in diese Zeit hinein niemand groß interessiert, denn man hat gedacht, es handelt sich um ein römisches Kastell. Von denen hatte man genügend in Israel schon ausgegraben, und so hat man sich also bis zur Entdeckung der Handschriften in den Höhlen gar nicht damit näher auseinandergesetzt. Das ist die Siedlung, die man auf Arabisch nennt Khirbet Qumran, die Ruine von Qumran. Und die sollte sich als sehr bedeutsam erweisen in Verbindung mit dem Thema. Im Ganzen handelt es sich ja um etwa 100.000 Fragmente, die man in diesen Höhlen gefunden hat. Ich sage Fragmente, denn sie gehören eigentlich zu etwa einst 800 Schriftrollen. Zum Teil sind sie sehr gut und sehr zu großen Teilen oder sogar vollständig erhalten. Hier sehen Sie ein vollständiges Stück. Und dann gibt es eben viele kleine Fetzen, manche vielleicht nur so groß wie ein Fingernagel. Und Sie verstehen, dass die Zusammensetzung von so vielen Zehntausenden von kleinen Stückchen von Handschriften viel, viel Zeit in Anspruch nehmen sollten, bis sie dann schlussendlich vollständig herausgegeben werden konnten. Beim Entziffern dieser Rollen, und heute können wir nach über 50 Jahren so ein bisschen zurückgelehnt über dieses Thema sprechen, da hat sich gezeigt, dass diese Rollen zu einer jüdischen Konfession, jüdischen religiösen Gruppe gehörten, die sich von dem Tempel in Jerusalem, dem zweiten Tempel in Jerusalem, abgesondert hatten. Und zwar im zweiten Jahrhundert vor Christus. Der Grund war der: In dieser Zeit ging es drunter und drüber in der Geschichte Israels. Und in dieser Zeit wurde der letzte biblisch beglaubigte Hohenpriester aus der Linie von Zadok zuerst abgesetzt und dann schließlich ermordet. In der Folge kamen nur noch Priester in dieses Amt, die nicht mehr aus der Linie von Zadok herkamen. Vielleicht kennen Sie die biblische Geschichte soweit, dass ja Hohenpriester nur Nachkommen von Aaron, dem Bruder von Moses, sein durften. Aber in der Zeit von Samuel, da war der Hohepriester Eli, der erwies sich als untreu, und so wurde er verworfen, und der Priester, der sich treu erwies in dieser Zeit, war Zadok. Das war dann der Hohepriester zur Zeit von David und Salomo. Und Gott ließ verkündigen durch seine Propheten, nur noch aus der Linie von Zadok sollen Priester sein in meinem Hause. Und Sie sehen, das ging bis in diese Zeit, bis in die zweite Tempelzeit, aber in den Wirren des zweiten Jahrhunderts, in der Zeit der Makkabäer, Hasmonäer, kam das zu einem Ende. Es gab also nur noch nicht rechtmäßige Hohepriester. Bis dann zum Untergang des Tempels im Jahr 70 nach Christus. Diese Zeit war für viele Priester eine Gewissensnot. Und so haben sie sich gesagt, wir können nicht mehr weiter hier Gemeinschaft haben im Tempel. Wir müssen uns absondern. Und so gingen sie unter der Führung eines sadduketischen Priesters in die Wüste. Sie trennten sich also vom offiziellen Gottesdienst der Juden in Jerusalem und wollten hier zurückgezogen in die judäischen Wüste auf das Kommen des Messias warten, der einmal Ordnung in alle Dinge hineinbringen würde. Sie haben sich, wie man aus ihren Schriften klar sehen kann, hierher zurückgezogen aufgrund von Jesaja 40, wo es heißt, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Wege. So haben sie sich also gesagt, wir warten hier in der Wüste, bis dass der Messias erscheint. Wie gesagt, der Kern der Qumran-Gemeinschaft kam aus dem jerusalemitischen Priestertum. Priester in Jerusalem trugen immer weiße Kleider. Und so kam es, dass die typische Qumran-Gemeinschaftskleidung war weiß. Man hat unter den Schriftrollen von Qumran eine ganz bedeutsame Rolle gefunden, die sogenannte Tempelrolle aus Höhle 11. Das ist übrigens die längste Rolle. Und da findet man die Beschreibung eines idealen Tempels. Offensichtlich sollte dieser Tempel den zweiten Tempel ablösen und dann einmal quasi die Brücke bilden, bis dann der Messias kommt und seinen Endzeittempel nach Ezekiel 40 bis 48 errichten würde. Sie sehen hier eine Rekonstruktionszeichnung von Lane Rittmeier, einem Tempelarchitekt der Archäologen. So sieht etwa der ideale Tempel nach der Qumran-Tempelrolle aus. Sie sehen, was auffällt, ist die bis ins Letzte gehende Symmetrie, die hier streng und konsequent durchgezogen wird. Dieser Tempel, der Tempelrolle, sollte auch viel größer sein als der damalige Tempel in Jerusalem und sogar größer als der Tempel in seiner herodianischen Erweiterung ab 19 vor Christus. Da wurde ja der Tempel unter Herodes in Jerusalem so erweitert auf 144.000 Quadratmeter. Das war somit das größte Heiligtum der ganzen alten Welt. Damit Sie sich etwas vorstellen können. Auf diesem Tempelplatz hätte man alle Kathedralen von England unterbringen können und hätte noch Raum übrig gehabt. Aber der Tempel der Tempelrolle sollte noch viel größer sein. Sehen hier auf diesem Quadrat. Es hatte noch einen weiteren Grund, warum die Leute von Qumran ausgerechnet hierhin zogen zum Toten Meer. In der Endzeitvision von Hesekiel über den letzten Tempel, den der Messias errichten würde, Ezekiel 40 bis 48, da wird berichtet, dass dann in Jerusalem aus dem Tempelberg eine Quelle entspringen sollte, die schließlich zu zwei Flüssen werden sollte. Der eine Fluss geht dann ins Tote Meer runter und der andere zum Mittelmeer. Durch den Fluss ins Tote Meer hinab sollten die versalzenen Wasser des Toten Meeres gesund werden. Sie wissen, hier kann ja nichts, können keine Fische leben, denn es gibt etwa 30% Salz. Also nicht nur Kochsalz, auch noch andere Salzarten, aber 30% Salz. Versuchen Sie das ruhig zu Hause. Ein Drittel Salz in der Badewanne, dann zwei Drittel Wasser und Sie haben Tote Meererfahrung. Aber schlucken Sie nicht, ja? Das ist sehr gefährlich. Und Hesekiel 47 beschreibt, wie dieses Wasser hierher kommt in der messianischen Zeit und das gewissermaßen hier das Symbol des Todes durch das Leben durchbrochen würde. Und so gehen Sie genau hierher zum Toten Meer, wo dann eben in der Endzeit der Messias schließlich durch das Wasser aus dem Tempel das Gesetz des Todes durchbrechen würde. Man fand weiter eine ganz interessante Rolle, die nennt man die Kupferrolle. Sieht hier aus wie zwei Rollen, aber es ist eine Rolle. Die Kupferrolle war speziell, denn alle Rollen sind entweder auf Papyrus oder auf Pergament, also Tierhaut, geschrieben worden. Und da fand man eine, sage und schreibe, auf Kupfer. Der Zustand war allerdings miserabel, total oxidiert. Man war unfähig, diese Rolle zu öffnen. Bis schließlich ein schlauer Engländer eine Methode entwickeln konnte, dass man diese Rolle schließlich in kleine Segmente regelmäßig zerschneiden konnte, zersägen konnte, und so war es dann schließlich doch möglich, den Text zu entziffern. Was stand drauf? Es ist eine Art Schatz. Eine Art Schatzplan. Es werden etwa 60 Verstecke von Tempelschätzen beschrieben. Mit Tonnen von Gold und Silber. Aber das Ganze ist so sehr mysteriös geschrieben. Es sind so kodierte Ortsnamen. Und dann steht so, wie, Sie erinnern sich an die Bücher, die man so mit 13, 14 so gerne gelesen hat, über Schatzplan und geheime Schatzinsel und so. Genauso in dem Stil ist es dort beschrieben. Also von einem bestimmten Ort aus muss man dann so und so viel Ellen gehen und dann dort wieder rechts ab und an der Stelle dann graben. Dort sei der Schatz. Ich gebe Ihnen gleich ein konkretes Beispiel. Hier eine Stelle aus der Rolle. In der Höhle des Pfeilers. An der nördlichen Öffnung grabe 3 Ellen tief. Dort ist eine Amphore, darin eine Buchrolle, unter ihr 42 Talente und so weiter. Sehr mysteriös. Und wissen Sie, am Schluss der Rolle steht dann sogar, es gibt noch eine zweite Rolle, die an einem anderen Ort versteckt werden sollte. Und die gibt dann den Schlüssel, um die erste zu verstehen. Aber leider hat man die zweite bis heute noch nicht gefunden. Aber das soll Sie vielleicht erst recht motivieren, wenn Sie mal eine Israel-Reise machen, danach zu suchen. Und denken Sie daran, die größten archäologischen Entdeckungen sind meistens durch Nicht-Archäologen gemacht worden. Also die Chancen stehen sehr gut für Sie. Nach den Entdeckungen dieser mysteriösen, geheimnisvollen Rollen hat man dann doch wieder neues Interesse bekommen an der Siedlung Chirbet Qumran. Weil man fragte sich, ob da vielleicht doch ein Zusammenhang besteht mit den Rollen. Und so hat man begonnen, hier zu graben in den 50er Jahren und hat sehr schnell gesehen, das ist gar kein römisches Kastell. Das war eine Siedlung einer Gemeinschaft, die hier in der Wüste gelebt hat. Hier zum Beispiel sehen Sie den ausgegrabenen Gemeinschaftssaal. Da wurde gegessen und getrunken zusammen. Übrigens, der Boden ist leicht geneigt, und zwar so, dass man darüber Wasser ausgießen konnte, um ihn ab und zu wieder mal zu reinigen. Also sehr praktisch eingerichtet. Hier sehen wir einen Saal, über dem war der Schreiberraum. Denn man fand hier drin heruntergefallene Schreiberbänke, die also im Obergeschoss einst standen. Hier sehen Sie diese Schreiberbänke, ein bisschen rekonstruiert, zusammengeleimt. Interessant ist, man hat keine Rolle in den Höhlen gefunden, die breiter war als die Breite eines solchen Schreibertisches. So ein Indiz dafür, dass effektiv hier geschrieben, dass sie hier verfasst worden sind. Man hat auch verschiedene Tintenfässchen gefunden. Eine chemische Analyse der Tinte hat ergeben, das ist die exakt gleiche Zusammensetzung wie die Tinte auf den Rollen. So konnte also der Zusammenhang zwischen der Siedlung und den Rollen in den Höhlen bestärkt werden. Hier ein Scherben mit einer Schreiberübung. Und man stellt fest, die Art der Buchstaben entspricht genau der Schrift auf den, die man auch in den Rollen finden kann. Also, so hat man den Zusammenhang ganz klar beweisen können. Hier gab es eine Gemeinschaft, die abgesondert in der Wüste lebte und sich dem Studium der Bibel widmete. In der Erwartung des kommenden Erlösers, des Messias. Und ich muss Ihnen vielleicht erklären, dass es gerade in dieser Zeit eine allgemein starke Messias-Erwartung gab. In allen Kreisen der Bevölkerung. Und das wird sogar auch, war auch bekannt in der römischen Welt. Tacitus, der römische Geschichtsschreiber, berichtet auch darüber. Es war besonders dann im ersten Jahrhundert nach Christus die allerhöchste Spannung. Und dies hing nicht zuletzt zusammen mit einer Prophetie in dem Buch Daniel, wo man berechnen konnte, wann der Messias erscheinen sollte. Und die Berechnung brachte einen direkt ins erste Jahrhundert. Es war also nicht irgendwie so eine unbegründete Euphorie und Messias-Erwartung, sondern das war, stand im direkten Zusammenhang mit den biblischen Propheten. Hier sehen Sie die Bibliothek in Qumran. Hier waren die Rollen aufgestapelt und das hier, das ist die Durchreiche für die Rollen. Also sehr formell und offiziell gestaltet. Und hier haben wir den Studierraum. Sie sehen da diese kleinen Sitzbänke in den entlang der Wände. Das entspricht genau der Art, wie man damals Synagogen baute. Also man saß auf solchen Bänklein und studierte die Bibel. Man hat gesehen, insbesondere aus der Gemeinschaftsregel, so nennt man eine der Rollen, dass die Mitglieder dieser Gemeinschaft einen Drittel der Nacht verwenden sollten für das Studium der Bibel. Und das in Anlehnung an Psalm 1, wo es heißt, glückselig der Mensch, der nicht wandelt im Rat der Gesetzlosen und so weiter, sondern seine Lust hat an dem Gesetz des Herrn, an der Tora des Herrn. Und darüber sind Tag und Nacht. Und darum hat man eben ein Drittel der Nacht für das Studium der Bibel eingesetzt. Hier noch einmal so einen Eindruck von diesen manchen ganz, ganz kleinen Fragmenten und Stücklein aus den Rollen. Wie konnte man 100.000 Fragmente zusammensetzen in der richtigen Reihenfolge? Das war eine mühevolle Arbeit. Wie gesagt. Und am Anfang war das eigentlich ein sehr kleines Wissenschaftsteam, das sich um diese Arbeit bemüht hatte. Und das ging Jahre und Jahre und Jahre. Und es wurde sehr wenig veröffentlicht. Und Sie verstehen, dass man dann natürlich auf die Idee kommen konnte, da steckt eine Verschwörung dahinter. Wir sehen hier einen anderen Forscher bei der hingebungsvollen Rekonstruktions- und Editionsarbeit. Das Problem war, wie sich schließlich zeigte, nicht eine Verschwörung, sondern das Problem war zum Teil akademischer Stolz. Man hat nämlich diese Rollen verschiedenen Professoren aufgeteilt und die hatten ja nicht unendlich viel Zeit. Und was macht man dann? Das ist eben dieser Stolz. Man ist dann nicht bereit, das anderen abzugeben, teilweise, sondern man möchte das für sich behalten. Man möchte die eigene Ehre haben, als erster diese und diese Rolle veröffentlicht zu haben. Oder dann wenigstens eine der eigenen Studenten. Denn dann war die Doktorarbeit damit, mit einer solchen Editionsarbeit, gesichert. Das ist aber ein Problem, das es nicht nur hier in Qumran gibt, sondern auch in anderen Bereichen. Ich könnte Ihnen ganz Konkretes erzählen in dieser Hinsicht. Zum Beispiel ein Kollege von mir, der in Deutschland Semitistik studiert hat, sein Professor ist Spezialist fürs altsüdarabische Inschriften und er hat solche aufgestapelt, die er noch nie herausgeben konnte, seit Jahren, aber keine Zeit dazu. Und er hat dann meinen Kollegen gesagt, der mit mir an einer Bibelübersetzung arbeitet, eine Revision, hat ihm gesagt, ja, wollen Sie etwas davon herausgeben, dann können Sie darüber eine Doktorarbeit machen. Aber eben, das ist in seinem Besitz. Oder zum Beispiel die Genizar-Fragmente, die vor über 100 Jahren in Kairo entdeckt wurden, die sind bis heute nicht veröffentlicht, zum Teil. Also Sie sehen, solche Geschichten gibt es in verschiedenen Bereichen, das hat gar nichts zu tun mit Vatikan und Verschwörung. Da sehen Sie den berühmten Rollensaal im alten Rockefeller Museum in Ostjerusalem, wo eben dieses frühere Wissenschaftsteam die erste Arbeit geleistet hat. Nun, in den vergangenen Jahren sind ja solche Bestseller herausgekommen, ganz besonders das in der Mitte ist sehr bekannt von Michael Bagent und Richard Lay. Verschlusssache Jesus, die Qumranrollen und die Wahrheit über das frühe Christentum sind in Deutschland ein Bestseller geworden und sie erklären hier, der Vatikan hat zugesehen, dass diese Schriftrollen nicht herausgegeben werden, weil darin Dinge stehen, die das ganze Christentum über den Haufen werfen würden. Nun, in der Zwischenzeit und eigentlich relativ kurz nach der Veröffentlichung dieses Buches sind nun eigentlich alle Schriften zugänglich und sind veröffentlicht worden. Sie können sie sogar eine Übersetzung haben. Ein deutscher Professor, Meyer, hat das in drei Bänden vollständig rausgegeben, auf Deutsch, wie gesagt. Und Sie können sich selber überzeugen, es steht überhaupt kein Wort drin, das irgendwie das Christentum gefährden könnte. Ganz im Gegenteil sogar, wie wir sehen werden. Es ist ganz nützlich, ganz großartig, was man hier finden kann. Denn diese Rollen geben uns viel Aufschluss über die Hintergründe der damaligen Zeit, in der das Christentum entstanden ist. Und so kann man vieles auch noch deutlicher mehr Profil einordnen. Sie sehen, im ersten Jahrhundert vor Christus gab es hauptsächlich diese drei jüdischen Konfessionen. Da sind einerseits mal die Pharisäer, die kennen Sie gut aus den Evangelien, nehme ich an, und die Sadduzäer. Und nun eine weitere Gruppe nennt man die Essener, und die Leute von Qumran, die gehörten sehr wahrscheinlich zu dieser Bewegung, zu dieser Gruppierung. Es gab bis 70 nach Christus eigentlich noch mehr Gruppierungen. Zu erwähnen sind dann weiter die Zeloten. Das war eher eine politische Gruppierung, die stark zu Terrorismus neigte. Sie waren religiöse Eiferer, aber ihr Ziel war, das römische Joch sollte abgeschüttelt werden. Das jüdische Volk sollte von der römischen Herrschaft befreit werden. Und in diese Zeit hinein kam eine neue Bewegung, die Bewegung der Christen. Das waren ganz am Anfang nur Juden, die sich durch den Glauben an Jesus von Nazareth als dem Messias, dem geweissagten Messias des Alten Testamentes, auszeichnen. Hier sehen Sie einen Ausschnitt aus der Sektenrolle oder freundlicher gesagt der Gemeinschaftsrolle von Qumran. Da wird im Detail ganz genau erklärt, wie die Gemeinschaft funktioniert, wie man zur Gemeinschaft zugelassen wird. Es war eine sehr exklusive Gemeinschaft. Man brauchte etwa 2 Jahre, bis man aufgenommen werden konnte. Also man wurde beobachtet, man wollte einen über längere Zeit ganz, ganz genau kennenlernen, ob man würdig ist, dazu zu gehören. Und es wird auch hier genau besprochen, unter welchen Umständen jemand wieder aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wird. Also auch das Verhalten untereinander und so wurde im Detail hier geregelt. Und interessant ist, dass Jesus Christus sich eigentlich gegen all diese Gruppen, die ich erwähnt habe, gewendet hat. Er hat einerseits, das kennen Sie gut aus den Evangelien, gegen die übertriebene Gesetzlichkeit der Pharisäer gesprochen. Er hat gegen die Sadduzäer gesprochen, das war eine elitäre, auf Luxus bedachte, liberale Gruppierung. Die hat er auch ganz scharf angegriffen. Nun, der Ausdruck Essener kommt in den Evangelien gar nicht vor. Aber Hinweise darauf doch. Zum Beispiel in der Bergpredigt sagt der Herr Jesus Christus, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen und so weiter. So in der Bergpredigt. Und da haben viele liberale Kritiker sich gesagt, das ist ja Unsinn. Das kann ja gar nicht echt sein, dieses Jesuswort. Denn im Judentum kennt man gar nicht die Auffassung, man soll die Feinde hassen. Ja, jetzt hat sich das geändert durch die Kenntnis der Qumran-Rollen. Denn hier in der Gemeinschaftsrolle steht, ihr sollt alle Söhne des Lichts lieben. Die Söhne des Lichts, das sind die Mitglieder der Qumran-Gemeinschaft. Und ihr sollt alle Söhne der Finsternis hassen. Das sind alle übrigen. Also der Aufruf zum Hass, der wird hier gefunden. Und genau das wird in den Evangelien, in der Bergpredigt Jesu Christi, ganz stark geißelt. Hier sind wir beim Qumran-Museum in Jerusalem, beim sogenannten Schrein des Buches. Das ist das eigentliche Museum hier. Ich werde dann die Form noch erklären. Aber zunächst mal ein Hinweis auf die Farbe. Das Museum ist weiß und hier gegenüber haben Sie eine solche schwarze Mauer. Das soll symbolisieren, dieser Kampf zwischen den Söhnen des Lichts und den Söhnen der Finsternis, was eben ein wichtiges Thema ist in den Qumran-Schriften. Sie sehen, interessant, Jesus Christus wurde in eine sehr, können wir sagen, bewegte, vielleicht chaotische Zeit hineingeboren und er musste zu all diesen Dingen Stellung nehmen. Aber interessant ist, ich werde das auch morgen noch deutlicher darstellen, er hat sich nicht vom Tempel in Jerusalem abgesondert. Man hätte sich ja fragen können, wenn der Messias kommt, zu welcher Gruppe geht er? Geht er zu den Leuten von Qumran? Oder geht er zu den anderen, die beim Tempel geblieben sind? Und dann dort zu welcher Gruppe? Er ist zum Tempel gegangen, aber er hat alle Missstände aufgedeckt. Und ist scharf ins Gericht gegangen damit. Aber dennoch, er ist gegangen und hat an den Gottesdiensten teilgenommen. Wie gesagt, die Qumran-Leute, die wollten sich ganz eng an die Bibel anlehnen, sich daran halten. Und in Gesetz Mose spielt die rituelle Reinheit eine große Rolle. Es gibt viele Stellen in den fünf Büchern Mose, die sprechen über Tauchbäder, die man nehmen muss bei gewissen rituellen Verunreinigungen. Zum Beispiel, wenn ein Mann einen Erguss hat, dann ist er unrein, muss sich in ein Tauchbad dreimal untertauchen und erst am Abend ist er wieder rituell rein. So haben sie in der Wüste, wo das Wasser ja nicht gerade so im Überfluss da ist, haben sie vom Gebirge her das Wasser angezapft und hier über diesen Kanal in ihre Gemeinschaftssiedlung geführt. Und man findet viele Zisternen hier und Ritualbäder. Man hat also in der judäischen Wüste das spärliche Wasser ganz eifrig gesammelt, weil es sehr wichtig war. Und die Leute von Qumran haben tagtäglich Ritualbäder genommen. Hier sehen Sie ein solches Ritualbad. Da führt die breite Treppe hinunter. Da unten war das Wasser. Mehrere hundert Liter Wasser. Da musste man sich eintauchen. dann 180 Grad wir drehen und hier sehen Sie das auf dem schmalen Weg nach oben gehen, im reinen Zustand. Hier haben wir eine Abgrenzung auf der Treppe, Sie sehen hier sogar einen Sicherheitsbereich, damit die beiden sich nicht berühren. Nun, man kann hier das Evangelium wunderbar illustrieren. Denn Jesus Christus hat auch in der Bergpredigt gesprochen über den breiten Weg, der ins Verderben führt. Der Mensch ist vor Gott schuldig, weil er nicht fähig ist, Gottes Gebote zu halten. Niemand von uns hat das tun können. Wir sind vor Gott schuldig. Und Jesus Christus sagt, wir sind so lange auf dem breiten Weg und er führt ins Verderben. Sie sehen, es geht auch nach unten. Aber dann kommt hier das Ritualbad. Das Neue Testament vergleicht die Bibel mit einem Wasserbad. Epheser 5, 25. Wie geht das? Wenn ich nämlich die Bibel lese, da braucht es einigen Mut, denn die Bibel korrigiert mich immer wieder und deckt Dinge auf, die so vor Gott nicht bestehen können. Aber das soll dazu führen, dass ich, was ich erkenne, Gott bekenne und bereue. Johannes schreibt, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und das Wort reinigt, das Johannes dort verwendet, war im Griechischen der technische Ausdruck für rituelle Reinigung. Interessant, nicht? Also, gewissermaßen erweist sich die Bibel heute genauso als ein Ritualbad, wo man den Dreck wegbekommt, den Schmutz der Sünde, aber Sie sehen, man musste hier 180 Grad drehen. Und dann geht's hoch über den schmalen Weg nach oben. Und so ist es wichtig, prinzipiell, diese Umkehr, wenn ich merke, ich bin auf dem breiten Weg, ohne Gemeinschaft mit Gott, dann geht's ins Verderben. Und ich muss an den Punkt kommen, ich musste selber persönlich an den klaren Punkt der Entscheidung kommen, wenn ich so weitergehe, geht's ins Verderben. Das sagt die Bibel ganz klar. Und an den Punkt muss auch jeder, der hier ist, kommen. Ich muss 180 Grad drehen. Und so kann ich auf den Weg des Lebens kommen. Das ist der schmale Weg nach oben. Einige Kilometer von Qumran entfernt finden Sie hier die Mündung des Jordan ins Tote Meer. Und in diesem Bereich hatte Johannes der Täufer seine Taufen durchgeführt. Interessant, ganz in der Nähe von Qumran war das. Und hier hat er die Menschen aufgerufen zur Umkehr. 180 Grad drehen, sagt er. Jetzt kommt der Messias und ihr müsst ihm begegnen können. Und wer seine Schuld bereuen will vor Gott, der kommt und tauche sich hier ein. Lasse sich taufen. So hat also Johannes in dieser Welt, wo dieses Konzept der Reinigung und Umkehr ein ganz alltägliches Konzept war, hat er das hier deutlich gemacht. Das ist notwendig, um den Messias aufnehmen zu können. Und Abertausende haben sich dann von Johannes hier taufen lassen in Erwartung des Messias. Man könnte sich fragen, war Johannes ein Mitglied der Gemeinde von Qumran? Schließlich heißt es ja von ihm im Lukas-Evangelium, er sei in der judäischen Wüste aufgewachsen. Nun, es kommt dazu, als er geboren war, da waren ja seine Eltern sehr alt. Also es kann sein, dass sie schon bald dann gestorben sind. Und irgendwie musste er dann aufgezogen werden. Und wir wissen nun aus Qumran, dass diese Gemeinschaft auch kleine Kinder aufgezogen hat. Das würde also alles gut passen. Aber, selbst wenn das eine Möglichkeit wäre, die man erwägen kann, dann muss man aber bedenken, dass der Johannes, der dann schließlich auf Jesus Christus hingewiesen hat und ihn gepredigt hat, eine Botschaft brachte, die nicht deckungsgleich war mit Qumran. Erstens, er trug keine weißen Kleider, sondern Kamelhaarmantel. Zweitens, er rief die Leute nicht auf, sich aus der Gesellschaft abzusondern, sondern rief sie auf, wenn sie einmal umgekehrt sind, sich in der Gesellschaft zu bewähren. Und er rief auch nicht auf zu Feindeshass und so weiter. Also das muss man ganz klar sehen, dass die Botschaft von Johannes dem Täufer sich in ganz wichtigen Punkten sogar deutlich von Qumran unterscheidet. Nun, man hat ja schon sehr bald nach der Entdeckung der Rollen entdeckt, dass die Qumran-Texte viele Parallelen aufweisen mit dem Neuen Testament. Woher kommen diese Entsprechungen? Da hat es die wilden Theorien gegeben, das Christentum sei aus Qumran heraus entstanden. Aber wir haben gerade deutlich gesehen, wie sich die Lehre Jesu in ganz entscheidenden Punkten eben unterscheidete von Qumran. Die Entsprechung ist ganz einfach zu erklären. Sowohl die Qumran-Texte als auch das Neue Testament enthält dauernd Rückbezüge auf das Alte Testament. Und durch diese Rückbezüge erklärt das auch, warum es viele Verwandtschaften gibt und auch eben Verwandtschaften, die sich aus der damaligen religiösen Sprache heraus erklären. Es ist also nicht eine direkte Abhängigkeit, aber es kommt aus der gleichen Welt. Und darum helfen auch die Qumran-Handschriften, manches im Neuen Testament noch deutlicher zu verstehen. Die Schriftrollen von Qumran waren in den Höhlen in solchen Krügen aufbewahrt. Natürlich im Lauf der Jahrhunderte und Jahrtausende sind manche dieser Krüge kaputt gegangen, zum Beispiel durch Tiere, die in die Höhlen kamen und auch die Rollen zum Teil fraßen. Aber es hat Rollen gegeben, die sehr schön intakt in solchen Krügen konserviert worden sind, und das sind die Rollen, die perfekt, fast perfekt überliefert worden sind. Zum Beispiel die vollständige Jesaja-Rolle, 7,30 Meter lang. Woher kam diese Idee mit diesen Tonkrügen? Das war nach einem Rezept aus dem Prophet Jeremia, Kapitel 32. Der Prophet Jeremia um 600 vor Christus sollte ein Dokument verfassen in Gottes Auftrag, und dann sagt ihm Gott, stecke es in einen Tonkrug, damit es auf viele Tage erhalten bleibt. Und nun, genau dieses Rezept haben die Qumran-Leute übernommen, die Texte in Tonkrüge gesteckt, und so sind sie über 2000 Jahre erhalten geblieben. Und jetzt sehen Sie auch noch diesen typischen Tonkrugdeckel aus Qumran. Das ist nun das Design, das man übernommen hat für das Museum der Schriftrollen in Jerusalem, das ich vorhin gezeigt habe. Dieses weiße Museum. Man hat in der Qumran-Siedlung diesen Ofen gefunden, diesen Töpferofen, und eben auch die genau gleichen Krüge hier in der Siedlung wie in den Höhlen. Wieder ist der Zusammenhang damit bestätigt. Noch etwas, das Design dieser Krüge ist einzigartig, man findet das nur in Qumran. Da, noch einmal, das Museum. Es ist übrigens versenkbar, in den Boden versenkbar, so dass es atomsicher ist sogar. Zum Beispiel während des Goldkrieges hat man das ganze Museum im Boden versenkt, um den Schatz der Schriftrollen auch in Kriegszeiten erhalten zu können. Eine sehr wichtige Sache im Pulverfass Nahost. Hier sind wir jetzt drin im Museum, quasi im Tondeckel drin. Und Sie sehen, hier wird ganz zentral die Jesaja-Rolle gezeigt. Eine der wichtigsten Rollen, denn Jesaja ist praktisch vollständig erhalten. Wir kommen auf diese Rolle noch zu sprechen. Ja, ich glaube, der Moment ist angekommen, dass wir jetzt eine kurze Pause machen, um dann mit neuem Schuss den zweiten Teil angehen zu können. Wir sind bisher mit aller Selbstverständlichkeit von dem ausgegangen, dass die Qumran-Rollen etwa 2000 Jahre und mehr alt sind. Jetzt stellt sich die Frage nach der genauen Datierung der Schriftrollen. Kann man irgendwie aufgrund einer solchen Rolle eine Datierung, die verlässlich ist, aufbauen? Nun, Sie sehen, es ist ja so im Deutschen, dass die Schrift im Lauf der Zeit sich gewandelt hat. Sie sehen hier links ein Schriftstück, das ist ein Bibelvers, von einer Person geschrieben, die 1892 geboren worden ist. Und dann rechts den gleichen Vers von einer Person 1929 geboren. Man sieht sofort, die haben eine andere Schrift gelernt als Kind. Und so ist es auch mit der hebräischen Schrift, die hat sich im Laufe der Zeit dauernd gewandelt. Und heute sind wir in der Archäologie so weit, dass wir sehr genau sagen können, in welchem Jahrzehnt man wie geschrieben hat. Kommt erleichternd hinzu, dass die Lebenserwartung damals bedeutend kleiner war als in unserer heutigen Kultur. Sodass also aufgrund des Schriftbildes man noch viel mehr eingrenzen kann, in welchem Bereich eine Person gelebt hat, die ein bestimmtes Schriftstück verfasst hat. Das hat sich sehr bewährt, diese Methode, denn man konnte sie ja unabhängig kontrollieren durch die C14-Methode. Die wurde ja von Lippi, nicht Libby, sondern Lippi, entwickelt. Der hat den Nobelpreis dafür gewonnen. Gut, und man hat diese Methode, vor allem die korrigierte neuere Version der C14-Methode, hat man angewandt an der ETH in Zürich unter anderem. Für die Jesaja-Rolle hat man dadurch ein Alter bekommen zwischen 100 und 200 vor Christus. Aufgrund des Schriftbildes hat man gesagt circa 100 vor Christus. Also Sie sehen, dass man aufgrund des Schriftbildes das gleiche Ergebnis wie die C14-Methode bekommen hat. Und ich muss sagen, die C14-Methode, je weiter man zurückgeht, desto ungenauer wird sie. Aber für Bereiche bis so 1-2000 Jahre ist sie sehr genau. Recht genau. Aber mit der Datierung durch Schrift, durch den Schriftzug, man nennt das Paläographie, kann man die Zeit sogar enger und genauer eingrenzen als mit der C14-Methode. Nun, sehen Sie, ich habe gesagt, in Qumran finden wir Überreste von etwa 800 Rollen. Und 200 davon, also ein Viertel, sind biblische Rollen. Jetzt haben wir also plötzlich seit 1947 und folgende Texte vor uns, die etwa 1000 Jahre älter sind als die ältesten hebräischen Texte, die man bis anhin hatte. Es gab eine Ausnahme, die man seit etwa 1900 kennt, ein Fragment, das älter ist. Aber sonst sind alle die Tausenden von hebräischen Handschriften, die kommen aus dem Mittelalter. Sie sehen hier einen Kodex, einen sogenannten masoretischen Kodex aus dem Mittelalter. Man hat nämlich die jüdischen Rabbis, die den Bibeltext abgeschrieben haben, Masoreten genannt. Jetzt stellte sich plötzlich die Frage, wie genau ist die Bibel abgeschrieben worden im Laufe der Jahrhunderte? Denn manche Kritiker hatten bis dahin immer gesagt, schaut, der masoretische Text ist eigentlich ein ganz schlechter Text. Denn die Bibel ist in den Jahrhunderten zuvor total verändert worden. Jetzt hatten wir zum ersten Mal so richtig die Möglichkeit, größere Texte zu kontrollieren. Also schauen Sie nach diesem Schema. Da haben wir, sagen wir, 1000 nach Christus. Hier einen Kodex aus dem Mittelalter und hier eine Jesaja-Rolle 100 vor Christus. Was ist in diesem Zeitraum mit dem Bibeltext geschehen? Das interessiert uns jetzt sehr. Nun, das Ergebnis war verblüffend. Der Text ist ganz getreulich überliefert worden in diesen 1000 Jahren. Aber man hat etwas festgestellt. In Qumran gibt es verschiedene Texttypen. Und zwar gibt es den gleichen Texttyp, den man heute vormasoretischen Text nennt. Also einen Text, der genau dem Mittelaltertext entspricht und ihn bestätigt. Aber daneben hat man auch andere Texttypen. Man hat einen samaritanischen Texttyp, der also mehr mit der samaritanischen, mit der Bibel der Samariter übereinstimmte. Und dann hat man weiter einen Text, der mehr mit der alten griechischen Septuaginta-Übersetzung übereinstimmte. Und viertens hatte man noch einen etwas in der Rechtschreibung freieren Text, so einen modernisierten hebräischen Text. Zum Beispiel die große, fast vollständige Jesaja-Rolle vertritt diese modernisierte Orthographie-Rechtschreibung. Also wir haben verschiedene Texttypen. Nun, hier sehen Sie einen Ausschnitt aus einer Jesaja-Rolle, die etwa einen Drittel von Jesaja enthält. Und die entspricht ganz genau dem Mittelaltertext, dem masoretischen Text. Während, wie gesagt, die Jesaja-Rolle um 100 vor Christus, die fast vollständige, die ist eigentlich eher modernisiert in der Rechtschreibung. Ich komme auf dieses Problem der Rechtschreibung nochmals zurück. Nun, hier sehen Sie die prächtigste von allen Mittelalterhandschriften. Das ist der Codex Aleppo. Jetzt sehen Sie, dieser Text wird deutlich durch Qumran bestätigt. Aber nun zum Problem der verschiedenen Texttypen. Das braucht uns überhaupt nicht zu verwirren. Schauen Sie, wir wissen, dass Qumran eine Abspaltung war. Die gingen vom offiziellen Judentum weg. Und dann mussten sie an Handschriften das mitnehmen, was zu haben war. Und so nahmen sie masoretischen Texttyp mit, aber auch Septuaginta-Texttyp, der eher dem Text der Juden in Ägypten entsprach, und auch Texte, die eher den abgesonderten Samaritern entsprach, die ja von den Juden als unrein ausgeschlossen waren. Und dann hatten sie auch noch einen eigenen, etwas in der Rechtschreibung modernisierten Typ, weil viele mit der alten Rechtschreibung Mühe hatten beim Lesen. Aber eines müssen wir sehen, der masoretische Text, das war der jüdische Zentraltext. Und der wird in Qumran bestätigt. Nun, Sie sehen, die Entdeckungen in Qumran, die haben Mut gemacht, noch an anderen Orten in der judäischen Wüste nach Schriftrollen zu suchen. Und an zahlreichen anderen Orten wurden weitere Handschriften entdeckt. Also sehen Sie, wenn Sie mal einen Spaziergang machen durch die judäische Wüste, es gibt unzählige von Höhlen, also es gibt da noch Chancen, weiteres zu finden. Nun, ich möchte auf einen weiteren Fundort speziell noch eingehen. Und das sind die Funde, nicht von Qumran, sondern aus dem Wadi Murabaat. Das ist einiges südlicher am Toten Meer als Qumran. Hier hat man Handschriften, biblische Handschriften gefunden, die in Höhlen deponiert worden sind zur Zeit der zweiten Revolte der Juden gegen die Römer. Das heißt um 132 bis 135 nach Christus. Aber es sind Handschriften, die aus der Zeit vor 70 nach Christus stammen. Und nun, wichtig ist Folgendes. Die Leute, die im Wadi Murabaat hier Handschriften untergebracht haben, das waren Leute aus dem offiziellen Judentum. Die hatten also den Zugang zum Zentraltext im Tempel in Jerusalem. Denn dort war quasi die Referenz für die richtige Bibel. Und diese Texte bestätigen alle den mittelalterlichen masoretischen Text als Zentraltext. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Ich spreche jetzt über die kleinen Fragmente vom Wadi Murabbat aus den fünf Büchern Mose. Das sind Fragmente, aber sie stimmen in jedem Buchstaben überein mit dem Mittelaltertext. Also es gibt keinen einzigen Buchstaben, nicht mal in der Rechtschreibung, obwohl sich im Hebräischen die Rechtschreibung ja ständig geändert hat, nicht mal in der Rechtschreibung einen einzigen Unterschied. Nun, das zeigt uns eben etwas, dass dieser Begriff des Zentraltextes, dass man den nun wirklich prägen muss. In Haggai 2, als der zweite Tempel gebaut wurde, hat Gott gesagt, mein Geist und mein Wort bestehen zusammen in eurer Mitte. Und so soll der Tempel gewissermaßen auch der Ort sein, wo der Zentraltext der Bibel aufbewahrt wurde. Und dieser Zentraltext entspricht gewissermaßen dem masoretischen Text des Mittelalters. Und auf diesen Text bauen eigentlich alle modernen Bibelübersetzungen auf, im Alten Testament. Das ist schon eindrücklich. Und schauen Sie jetzt Folgendes. Ich habe gesagt, die vollständige Jesaja-Rolle hat eine modernisierte Orthographie. Aber diese Rolle stammt aus dem Jahr 100 vor Christus. Und die ist moderner als die Mittelalterrollen, die 1000 Jahre jünger sind. Das ist doch gewaltig. Wir sind heute gerade in einer Zeit, wo man eine Rechtschreibrevision gemacht hat. Also wir können aufgrund der Rechtschreibung, können wir heute sagen, ob dieser ein Text vor dem Jahr 2000 oder nachher geschrieben worden ist. Also Sie sehen, das gibt auch schon einen Anhaltspunkt für eine Datierung. Und wie gesagt, auf die hebräische Rechtschreibung hat sich dauernd geändert und so können wir aufgrund der vielen Inschriften, die wir im Hebräischen haben, können wir aufgrund der Rechtschreibung sogar etwas über das Alter aussagen. Ich weiß, im Latein kann man das nicht, aus bestimmten Gründen, aber im Hebräischen ist das effektiv möglich. Hier haben Sie ein Ostrakon, ein Scherben, mit einer Inschrift aus der Zeit von Jeremia, um 600 vor Christus. Und schauen Sie, die jüngsten Untersuchungen in dieser Richtung haben ergeben, dass eigentlich der bisherige mittelalterliche hebräische Text entspricht der Rechtschreibung aus dem 6., 5. Jahrhundert vor Christus. Und das entspricht also noch der Zeit, wo es inspirierte Propheten gab in Israel. Der letzte Prophet war ja Maleachi, um 400. Also, da gab es noch beglaubigte Schriftpropheten, die auch ein Recht hatten, in die Rechtschreibung einzugreifen. Und aus dieser Zeit haben wir gewissermaßen den Bibeltext. Das hier ist eine Inschrift aus dem 10. Jahrhundert vor Christus auf Hebräisch. Und da ist nochmals die Rechtschreibung anders als auf dem Scherben, den ich vorhin gezeigt habe. Wir können also aufgrund der Rechtschreibung zeitlich Texte einordnen. Und unsere Bibel geht also eigentlich bedeutend weiter zurück als die Texte von Qumran. Eben, es geht um den Zentraltext des Tempels, wo auch verheißen war, dass hier Gottes Wort in der Mitte seines Volkes wohnen sollte. Vergessen Sie also nicht diesen Begriff des Zentraltextes. Im Unterschied zu den Abweichungen in Ägypten und bei den Samaritern oder sonstigen Modernisierungen der Rechtschreibung. Nun, wenn wir schon ein bisschen abgewichen sind vom Thema Qumran, wir sind schon zum Wadi Murabbat gegangen, jetzt möchte ich nochmals abweichen und jetzt gehen wir in Tal Hinnom nach Jerusalem. Das ist so ein tief eingeschnittenes Tal vor der Altstadt Jerusalems. Und da hat man vor einigen Jahren ich kann die Schärfe nicht nachstellen von hier aus. Hier hat man vor einigen Jahren in einem Grab Schmuckstücke gefunden. Und darunter waren auch zwei Schriftröllchen, die man um den Hals trug, aus Silber. 99% Silber, 1% Messing. Anfangs war es gar nicht möglich, die zu öffnen, bis man dann nach einigen Jahren ein Verfahren entwickeln konnte, sie dennoch zu öffnen. Dieses Grab stammte aus dem 7., 6. Jahrhundert vor Christus, samt Inhalt. Wir sehen hier die geöffnete Rolle, und man konnte schließlich entziffern, ein Bibelvers aus der Tora, aus 4. Mose 6, der Priestersegen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 6. Jahrhundert vor Christus. Und von all den Buchstaben, die noch lesbar sind, unterscheidet sich kein einziger Buchstabe von den Buchstaben des Mittelaltertextes. Nicht schlecht, ja? Jetzt kommen wir also ein halbes Jahrtausend weiter zurück als die ältesten Qumran-Rollen. Hier sehen Sie ein Wort aus dieser Rolle, das bedeutet Yahweh, der Name des einen Gottes, der Ewige, der Unwandelbare. So steht das auf der Silberrolle. Dieser Segen, die Birkat Kohanim, wie man sie nennt, der Priestersegen, wurde täglich von Priestern auf der obersten Treppe vor dem Eingang zum Heiligtum des Tempels in Jerusalem gesprochen. Die Volksmenge war beim täglichen Brandopfer anwesend und diese Priester haben dann die Hände hochgehalten, wie das einst der Priester Zacharias in Lukas 1 tun sollte, der dann aber sprachlos war. Wir können die Gründe nochmals nachlesen, Lukas 1. Und die mussten dann diesen Priestersegen sprechen. Shalom. Den Sinn wissen Sie ja schon. Darum, das war also kein Sprachenreden, aber so hat das etwa geklungen. Ein wunderbarer Zuspruch. Aber Sie sehen, man hat den Segen weitergegeben auf der Grundlage des stellvertretenden täglichen Opfers. So wusste man im Judentum, Segen Gottes, Bewahrung und sein Wohlgefallen und seine Gnade und sein Friede ist nur möglich, wenn ein Unschuldiger für mich stirbt. Das, was in Jesus Christus Realität geworden ist. Nun, ein weiteres Puzzleteil zum Thema Qumran. Wer hat die Qumran-Rollen als erstes entdeckt? Das war Muhammad Adif zusammen mit einem weiteren Mitglied seines Tamirei-Beduinenstammes. Die haben das zum ersten Mal entdeckt. Seine Geschichte ist so. Wir sind mit den Ziegen durch die Wüste gegangen und dann ist eine Ziege abgehauen. Ich musste sie suchen und dann habe ich mit einem Stein geschossen, dort bei Kirbet Qumran, in der Nähe, in eine Höhle, und er hat es geklärt. Ich bin hingegangen, habe nachgeschaut, und dann haben wir diese Rollen gefunden. Und so fing das ganze Drama der Schriftrollen an. Nun, das ist seine Version, und man liest sie in allen Büchern, aber es gibt noch eine zweite Version. Die Tamirei hatten Schmuggelgeschäfte gemacht, das war ja damals noch jordanisch, dieses Gebiet von Qumran, bis 1967, 6 Tage Krieg. Und die jordanische Polizei hat da ab und zu Kontrollen gemacht und zur Sicherheit haben dann die Tamirei ihre Schmuggelware in Höhlen untergebracht und dabei sind möglicherweise diese Rollen dann entdeckt worden. Also sind zwei Versionen, Sie können jetzt wählen, was Ihnen besser passt. Aber lassen wir das mal alles. Aber eines ist sicher, es waren Muslime, die diesen Fund gemacht haben. Und die islamische Lehre heute sagt, die Juden und die Christen haben die Bibel abgeändert. Darum stimmt die Bibel nicht mit dem Koran überein. Der Koran sei nämlich das Siegel von Gott auf die Bibel, aber die Juden und Christen haben den Text gefälscht. Nun, jetzt können wir aufgrund der Qumran-Rollen sehr deutlich zeigen, über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende hinweg, der Text ist so getreulich mit dem Akzent auf die Buchstabengenauigkeit überliefert worden. Das ist nie geschehen. Aber es ist nicht eine Ironie der göttlichen Vorsehung, dass ausgerechnet Muslime den größten Beweis für die Genauigkeit der Überlieferung der Bibel liefern mussten. Jetzt möchte ich noch sprechen über einige Bedeutsamkeiten der vollständigen Jesaja-Rolle aus Qumran. Jesaja ist nämlich die Rolle, die am meisten über den kommenden Messias, den Erlöser, spricht. Und ausgerechnet, wir können sagen zufällig, ich sage in der Vorsehung, wurde diese vollständig überliefert und erhalten. Kapitel 53 spricht in prophetischer Vergangenheitsform, ein Kunstgriff der hebräischen Propheten, die etwas Zukünftiges lebendig schildern wollten und es beschrieben, wie wenn es schon geschehen wäre. Und dann Jesaja 53 wird der Messias beschrieben. Er wird kommen, aber dann wird er doch verworfen werden. Und ich muss Ihnen jetzt erklären, die alten Rabbiner, selbst noch im Talmud, die haben erklärt, Jesaja 53 spricht von unserem Messias. Das ist ganz wichtig. Ich kann Ihnen viele Stellen aus der rabbinischen Literatur zeigen, die alle klar bezeugen, Jesaja 53 spricht vom Messias. Wir lesen ein paar Verse. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Vers 5. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns ein jeder auf seinen Weg, und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Hier sehen Sie Golgatha, ein ausgedehnter Steinbruch außerhalb des Gartentors von Jerusalem. Hier wurde Jesus Christus durch die Römer hingerichtet, auf Veranlassung des obersten jüdischen Gerichtshofs, des Sanhedrin. Jesaja 53 hat sich auf dramatische Art und Weise erfüllt. Ich habe gesagt, im ersten Jahrhundert nach Christus war die Euphorie der Messias-Erwartung so gesteigert. Und dennoch wurde er verworfen. Man müsste sagen, menschlich gesprochen hätte sich Jesaja 53 ja niemals erfüllen können. Und hat sich ganz genau erfüllt. Er wurde verworfen. Keine 40 Jahre nach der Kreuzigung kam es zum jüdischen Krieg. 66 bis 73. Ein brutaler und schrecklicher Krieg, wo die römischen Legionen den Judenstaat endgültig vernichteten. Und Jerusalem wurde in Staub und Asche gelegt. Und auch in dieser Zeit kam das Ende für Qumran. Ich habe gesagt, 66 begann der Krieg, und zwar in Galiläa im Norden. Schließlich wurde ein Drittel aller Legionen im ganzen römischen Weltreich zusammengezogen nach Israel. Nachdem der Norden niedergeschlagen war, gingen die Legionen nach Süden und sie kamen dem Toten Meer entlang nach Qumran. Das war 68 nach Christus. Und die Siedlung wurde in Staub und Asche gelegt. Aber zuvor hatten die Leute von Qumran, als sie die herannahenden Römer gewarten, haben sie die Rollen aus der Bibliothek genommen und in den umliegenden Höhlen versteckt, damit, wenn die Siedlung untergehen würde, wenigstens die Schriftrollen auf viele Tage hin erhalten blieben. So ist es gekommen. Also in der Zeit, als der Judenstaat zugrunde ging, da verschwanden die Schriftrollen in den Höhlen. Und nun, was stand in den Schriftrollen? Zum Beispiel das, wie Mose um 1500 vor Christus das weitere Schicksal Israels alles vorausgesagt hatte. In 3. Mose, Levitikus 26, 31 lesen wir Gottes Stimme. Und ich werde eure Städte zur Öde machen und eure Heiligtümer verwüsten und werde euren lieblichen Geruch nicht mehr riechen und ich werde das Land verwüsten, dass eure Feinde, die darin wohnen, sich darüber entsetzen sollen. Euch aber werde ich unter die Nationen zerstreuen und ich werde das Schwert ziehen hinter euch her und euer Land wird eine Wüste sein und eure Städte eine Öde. Die Römer haben in den 2 Revolten mehr als 1000 Städte und Festungen in Israel zerstört. Und in der Folge wurde das jüdische Volk in alle 5 Kontinente zerstreut. Alles Folgen der Verwerfung des Messias. Und schauen Sie, man hat diesen Krug mit Silbermünzen gefunden in Qumran. Unter der Brandschicht in Qumran fand man nur Münzen bis zum Jahr 68 nach Christus. Das heißt also, 68 nach Christus, das war das totale Ende der Siedlung. Und so müssen die Rollen alle aus der Zeit vor 68 stammen. Das stimmt mit unseren anderen Untersuchungen ja überein, das haben wir gesehen. Aber noch einmal betone ich, diese Rollen hatten diesen Untergang des Judenstaates und die Zerstreuung des jüdischen Volkes vorausgesagt. Und als es sich erfüllte, da wurden diese Rollen in die Höhlen hineingelegt. Es erfüllte sich in den weiteren 2000 Jahren, was Mose gesagt hatte in Deuteronomium, 5. Mose 28, 64 und folgende. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen. Von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten, und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden, und der Herr wird dir da selbst dein zitterndes Herz geben, erlöschen der Augen und verschmachten der Seele. Das jüdische Volk wurde durch alle Jahrhunderte hindurch verfolgt und hatte nirgends Ruhe, nirgends Sicherheit. Alles, was Mose vorausgesagt hatte, hat sich wortwörtlich erfüllt. Und der Höhepunkt war bestimmt bisher die Judenvernichtung der Nazis mit 6,5 Millionen Toten. Aber die Gesamtsumme vom Jahr 70 nach Christus bis heute sind 13 Millionen Tote. Durch all die Jahrhunderte hindurch
wir lesen weiter in 5. Mose 28. Und dein Leben wird schwebend vor dir hangen. Und du wirst dich fürchten Nacht und Tag und deinem Leben nicht trauen. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend. Und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen. Wegen der Furcht deines Herzens, womit du dich fürchten, und wegen des Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst. Diese Stelle darf man in den Synagogen nur mit gedämpfter Stimme vortragen. Das können wir verstehen. Ich illustriere einfach diese Worte anhand von einigen Bildern, die ich nur bewusst ganz kurz kommentiere. Kann man das etwas schärfer? Abführung ins KZ. Wegführung in den Viehwagen. Ankunft am Bestimmungsort. Aussortierung, wie man das damals zynisch nannte. Und dann die Arbeit in den Konzentrationslagern. Exekution. Gaskammern. Verbrennungsöfen. Aber viele Menschen sehen nur, was im 20. Jahrhundert geschehen ist, und sie sehen nicht, es ist eine ganze Kette vom Jahr 70 bis heute. Und dann kam die Wende. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges kam das Ende. Da wurden die Konzentrationslager geöffnet, und ein Volk, das dem Tod geweiht war, kam zum Leben. Das hat sich genau erfüllt, was die Propheten, die man in den Höhlen von Qumran aufgelagert hatte, vorausgesagt hatte. Die letzten Verse aus dem Prophet Amos, 8. Jahrhundert vor Christus. Und ich werde das Schicksal meines Volkes Israel wenden. Und sie werden die verwüsteten Städte aufbauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken. Und deren Gärten anlegen und deren Frucht essen. Und ich werde sie in ihrem Lande pflanzen, und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Lande, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. So wie das Schicksal vorausgesagt war, war auch die Wende des jüdischen Schicksals ganz klar in den Schriften von Qumran vorausgesagt. Die Wende zeichnete sich eigentlich ab schon seit 1882. Da fand nämlich die erste Einwanderungswelle der Neuzeit statt. Juden kehrten zurück aus Russland wegen der Verfolgung unter den russischen Zaren damals. Und sie gingen nach Palästina, um ein neues Leben zu beginnen. Und dann kam eine zweite Aliyah, wie man das auch nennt auf Hebräisch, Einwanderungswelle, eine dritte, eine vierte, so ging das. Hesekiel sagte im 6. Jahrhundert vor Christus voraus, und das stand in den Rollen von Qumran, Hesekiel 36, 24, 28. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Und ihr werdet in dem Lande wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mein Volk und ich werde euer Gott sein. Aus allen 5 Kontinenten. Aus über 140 Ländern sind Millionen von Juden eingewandert ins Land der Väter. 1948, eine direkte Folge des Zweiten Weltkrieges, wurde der Judenstaat gegründet und die Prophetie hat sich erfüllt. Und Sie sehen, letztlich hat der Zweite Weltkrieg, der schrecklichste Krieg aller Zeiten, eine Schlüsselrolle gespielt in der Erfüllung der Prophetie der hebräischen Propheten. Wenn man Geschichte so sieht, das schaudert einen. Aber damals, 1947 im November, hat die Mehrheit der Vereinten Nationen, der UNO, gestimmt, ja, für einen Judenstaat in Palästina. Denn das, was gerade vorhin geschehen war mit dem jüdischen Volk, das saß der ganzen Weltgemeinschaft derart in den Knochen, dass sie bereit waren, Ja zu stimmen, entgegen einer islamischen Todeswarnung. Wenn ein Judenstaat gegründet wird in Palästina, wir werden ihn auf der Stelle ausrotten und ausradieren. Aber die übrige Weltgemeinschaft hatte den Mut zu sagen, und wir sagen trotzdem Ja zu Israel. Unmittelbar nach der Ausrufung am 14. Mai 1948, nach der Ausrufung des Staates Israel, brach der Unabhängigkeitskrieg aus. Mehrere islamische offizielle Armeen stürzten sich auf den Judenstaat, der damals noch gar nicht eine richtig offizielle Armee hatte und kaum schwere Waffen. Und Sie sehen, in dieser Zeit, als der Judenstaat wieder entstand, das war genau die Zeit, als die Rollen aus den Höhlen kamen. 1947 bis 1956. Die Rollen, in denen stand, dass das jüdische Schicksal ein Ende haben wird und der Staat wieder erstehen wird. Das jüdische Volk wird aus allen Völkern zurückkehren ins Land der Väter. Sehen Sie, wir sind Augenzeugen der Erfüllung biblischer Prophetie. Und niemand kann sagen, ja, das ist ja vielleicht irgendwo mal später geschrieben worden. Wir sehen, die Dinge sind vorher geschrieben worden. Sie sind in unserer Zeit zur Erfüllung gekommen. Ein paar Eindrücke aus dem schrecklichen Unabhängigkeitskrieg 48-49. Und da wurde die Hoffnung neu gestärkt. Ein Blick auf Israels Geschichte. Nun, wir fragen uns aber, was ist denn mit diesen 2000 Jahren der Zerstreuung des jüdischen Volkes? Was hat das für eine Bedeutung für die anderen Völker der Welt? Nun, die Juden sind zerstreut worden in alle Welt und überall in allen fünf Kontinenten musste man sich auseinandersetzen mit dem jüdischen Schicksal. Warum gibt es ein solches Volk, das so viel Leid ertragen hat? Und die Juden mussten erklären, woher sie kamen. Man konnte sehen, das hat ja begonnen in der Zeit, nachdem Jesus, der Messias, verworfen worden ist. Und so hat das eine Botschaft gebracht in alle fünf Kontinente. Wehe, wer Gottes Erlöser, Gottes Heilsangebot verwirrt, der muss mit Gottes Gericht rechnen. Und schauen Sie, genau in diesen 2000 Jahren ist auch die frohe Botschaft von Jesus Christus speziell den nichtjüdischen Völkern in allen fünf Kontinenten verkündigt worden. Es gibt heute Bibelübersetzungen in über 2200 Sprachen. Es gibt Botschaften auf Kassetten in über 5000 Sprachen und Dialekten. Die nichtjüdische Weltgemeinschaft hat in den vergangenen 2000 Jahren eine ganz spezielle Chance bekommen, das Evangelium, die frohe Botschaft von dem Messias der Bibel zu hören. Und das stand in der Jesaja-Rolle, 49,6, spricht Gott zum Messias. Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um mein Heil zu sein bis an das Ende der Erde. Das war durch Jesaja verkündigte Programm. Das Heil in dem Messias soll über Israel zu allen Völkern gelangen. Sie sehen, die vergangenen 2000 Jahre sind wie eine Klammer in der Geschichte Israels. Und es war die große Chance für die nichtjüdischen Völker. Und so stellt sich heute am Ende dieses Abends für jeden von uns die persönliche Frage, wie steht es um mein Verhältnis zu dem Messias Jesus, dem von Gott gesandten Erlöser, für Israel und alle Menschen? Habe ich dieses Angebot Gottes angenommen, oder gehe ich an dem gleichgültig vorüber? Nun, die Bibel sagt, wer ihn, Jesus Christus, aufnimmt, bekommt ewiges Leben und Vergebung. Aber wer ihn ablehnt, bekommt nicht nur ein zeitliches Gericht, sondern ein ewiges Gericht. Mose sagte schon, ich habe dir heute das Leben und den Tod, den Fluch und den Segen vorgelegt. So wähle das Leben, auf das du lebst. Und wenn wir das so, dieses ganze Drama rund um Qumran gesehen haben, da sehen wir, es ist ein Drama nicht nur um Qumran, sondern um Gottes Wort, das die ganze Welt betrifft. Gottes Wort, die Bibel, hat sich als wahr erwiesen durch die Jahrtausende hindurch. Und so möchte ich jetzt schließen mit einem Wort noch aus dem Propheten Jesaja. Kapitel 40. Das Gras verdorrt, die Blume welkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Ich möchte ganz kurz zum Schluss beten. Herr Jesus, du bist der Messias. Und du hast uns die ganz klaren Gründe gezeigt in deinem Wort, warum wir dich erkennen können als den von Gott Gesandten, als unsere einzige Chance. Herr Jesus, wir sind alle auf dem breiten Weg, von Natur aus auf dem Weg ins Verderben, und du bietest uns allen diese Umkehr von 180 Grad an, um auf den schmalen Weg, der nach oben zum Leben führt, zu gelangen. Herr Jesus, dein Wort ist die Wahrheit und wir können das nicht leugnen. Denn die Geschichte, die Prophetie, die ganze Heilsgeschichte zeigt es. Herr Jesus, und so bitten wir dich auch für, ganz speziell für jeden heute Abend hier, der noch keine klare Entscheidung für dich getroffen hat. Du legst heute Abend den Tod und das Leben, den Fluch und den Segen vor. Aber du sagst nicht, wähle, was dir passt. Du sagst, wähle das Leben, auf das du lebst. Und so bitten wir dich ganz konkret für diese Menschen, dass sie heute diese Entscheidung treffen und sie nicht aufschieben. Danke, dass du gekommen bist, um Leben zu bringen und das in Fülle. Amen. Danke Ihnen für Ihr Interesse.